Hallo und herzlich willkommen zu Radio Money Talk, die Sendung, in der wir Geld aus alternativer Sicht betrachten. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Bernhard Wenzel, aber ich bin heute Abend nicht allein im Studio. Mit mir im Studio ist
Maurice Timmern. Herzlich willkommen.
Radio Money Talk hört ihr immer am dritten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr. Mehr über Radio Money Talk könnt ihr auch auf unserer Webseite zur Radiosendung erfahren unter www.radio-moneytalk.de. Wer sich vorab schon mal ein bisschen über das Thema Geld informieren will, kann auch auf die Seite www.geld-dvd.info gehen.
Das ist ein ziemlich komischer Name für eine Webseite. Wie kommst du darauf?
Das ist eine gute Frage. Geld-dvd.info heißt, es ist eigentlich eine Info-DVD, die im Internet steht, die man sich da kostenlos angucken kann. Wenn man will, kann man sie auch runterladen und auf DVD brennen. Dafür ist das gedacht. Und wer vorher schon mal ein bisschen gucken will, worüber wir in den folgenden Sendungen reden wollen, kann auch da gerne nochmal gucken. Aber das nur als kleiner Hinweis am Anfang. Wir wollen in dieser Sendung Geld aus alternativer Sicht betrachten und deswegen machen wir unter anderem Themensendungen, wo Maurice und ich uns über ein Thema unterhalten oder wir laden uns spannende Interviewgäste ins Studio ein. Ja, und in unserer Sendung wollen wir uns natürlich auch ein bisschen vorstellen. Hallo Maurice, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie bist du denn zum Thema Geld gekommen? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, denn eine Radiosendung über Geld zu machen?
Wie kam ich zu dem Thema Geld? Das ist sehr spannend, beziehungsweise eigentlich eine lustige Begebenheit. Ich habe dich getroffen und du hast mir einen gewissen Spruch gesagt, den ich jetzt gerade nicht auf der Zunge habe.
Ja, ich glaube, ich habe einfach die Frage gestellt, was ist Geld und warum ist immer zu wenig davon vorhanden?
Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, denn ich habe bis dato auch immer gedacht, ich hätte zu wenig Geld, egal was ich eigentlich gearbeitet habe. Also ich komme aus der Veranstaltungstechnik. Jetzt habe ich umgeschult auf Veranstaltungskaufmann. Ich hänge immer noch ein bisschen in der Technik und zwar im Kulturladen St. Georg in Hamburg. Und ja, du hattest einen Vortrag gemacht über Geld und dass wir auch noch ein Schuldgeldsystem haben, hat mich sehr interessiert und dass dieses System, unser Geldsystem tatsächlich, wenn es um Kredite geht, dass das Geld dann plötzlich auch wieder weg ist, wenn es abbezahlt ist. Das habe ich nicht begriffen und dann habe ich mich dahinter gehängt.
Ja, das ist sicher ein ganz spannendes Thema nochmal. Wie funktioniert unser Geldsystem? Aber ich denke mal, das werden wir in unserer nächsten Themensendung behandeln, weil das ist ein bisschen länger das Thema. Wir machen ja Themensendungen und Interviews im Wechsel. Da werden wir in der nächsten Sendung sicher das nochmal ausführlicher darbieten.
Ja, du beschäftigst dich ja schon etwas länger mit dem Thema Geld. Wie kamst du dazu?
Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist so in Etappen quasi gekommen. Also gut, ich muss erstmal vorweg sagen, ich bin geboren worden als Sohn einer ehemaligen Zentralbankerin, die dann durch die Kinderpause dann irgendwann bei einer Geschäftsbank wieder angefangen hat, weil sie dann zu lange Pause gemacht hat. Und von daher hatte ich mit Geld sowieso schon immer so ein bisschen Kontakt. Und im Prinzip, muss ich aus heutiger Sicht sagen, hat mich das schon so ein bisschen beeinflusst. Aber so wirklich viel erfahren darüber, wie das funktioniert, habe ich rückblickend gesehen eigentlich nicht. Und irgendwann, viel später, habe ich dann das Studium der Informatik angefangen, hier an der HAW Hamburg, der ehemaligen Fachhochschule. Und da hatten wir dann auch zwei Vorlesungen in BWL, wie es hieß. Also einmal die Grundlagen und dann nochmal einen Kurs über Buchhaltung. Da habe ich dann in das heutige System so ein bisschen reingeschaut. Aber das war eigentlich auch noch nicht so der Anstoß. Das Eigentliche, wo es so richtig spannend wurde, das war in irgendeinem Studentenforum, ging mal ein Link rum zu einem YouTube-Video mit dem Namen Gib mir die Welt plus 5%. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Video, wo sehr anschaulich erklärt wird, wie das heutige Geldsystem funktioniert. Und ich habe mir das damals angeguckt und nachdem ich fertig war mit dem Video, habe ich mir gedacht, das klingt ja alles ganz spannend, Aber wenn das wirklich so funktionieren würde, wie das da in dem Video gezeigt ist, dann würde ja dieses ganze System gar nicht funktionieren. Und dann habe ich das erstmal ad acta gelegt und habe gesagt, wenn ich mal etwas Zeit habe, dann kümmere ich mich da mal drum.
So, nun bist du über dieses Video gestolpert, aber das hat offensichtlich nicht gereicht, um weiterzumachen. Was hat denn da gefehlt an dem Video?
Rückblickend muss ich sagen, die Verbindung zur Realität. Also wenn ich mir das Video heute angucke, muss ich sagen, ich finde immer wieder Stellen, die wirklich sehr gut gemacht sind und die wirklich auch ein ziemlich genaues Abbild des heutigen Geldsystems bzw. auch der Entstehung zeigen. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich so gelaufen ist. Und kürzlich habe ich dieses Video nochmal wiedergefunden und zwar mit einem entsprechenden Vortrag dazu. Das Video, was ich gefunden habe im Internet, das hieß die Evolution des Geldbildes. Also schon in Anlehnung an Weltbild halt hier die Evolution des Geldbildes. Und das war ein Vortrag, bei dem erst dieses Video gezeigt wurde. Und danach war dann nochmal ein Video, wo das näher erklärt wurde. Und ich sag mal, wenn ich das damals schon gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eher geglaubt, dass es wirklich so simpel ist und dass es auch so offensichtlich nicht funktionieren kann.
Wie simpel ist es denn? Oder was wurde da mehr erklärt an diesem Video? Denn 5%, das spielt ja, gib mir die Welt, plus 5%, das spielt in diesem Film doch an, dass sich die Geldmenge immer mehr vermehrt durch Zins und Zinseszins.
Genau, das ist ein Punkt in diesem Film, dass immer die Zinsen draufkommen. Aber was da auch angesprochen wurde, der Referent war auch selber Student der Betriebswirtschaftslehre und der hat auch nochmal gesagt, dass das Geld wirklich aus dem Nichts erschaffen wird und genau dahin auch wieder verschwindet, wenn es zurückgezahlt wird. Und das war eigentlich so die Brücke, die mir damals gefehlt hat. Aber auf jeden Fall in diesem Vortrag hat er durchaus einen Bezug zum jetzigen System hergestellt und ich denke, man muss sich das einfach mal angucken, um das zu verstehen oder um das nachvollziehen zu können. Bei mir war der Weg ein etwas anderer. Also ich habe jetzt nicht dieses Video gesehen, die Evolution des Geldbildes, was ich auch sehr empfehlen kann, sondern es war so, ich habe damals einfach, das ist inzwischen auch schon ungefähr 3 Jahre her, habe ich einfach das Video Gib mir die Welt plus 5% weiterempfohlen. Und als Rückmeldung kam dann, ich soll mir noch dieses andere Video, was da bei YouTube als empfohlenes Video war, nochmal angucken. Und das war ein Video, da hat ein Makroökonom mit Namen Andreas Popp in der Hochschule in Mannheim einen Vortrag gehalten, der auch das heutige Geldsystem nochmal näher beleuchtet hat. Und bei diesem Video hat es dann bei mir Klick gemacht. Da wurde mir klar, dass im Prinzip alle Sachen, die ich vorher schon in diesem Video Gib mir die Welt plus 5% gesehen habe, dass das wirklich stimmt und dass das wirklich einen Bezug zur Realität hat. Und an dem Punkt hat es dann bei mir Klick gemacht und da habe ich mir gedacht, hier läuft doch irgendwas schief und da wollte ich einfach mehr drüber erfahren und das Thema Geld hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Ja, ich habe den Film zuerst auch nicht ganz glauben können, muss ich dazu sagen, denn ich mag ja lieber mehr Zahlen als vielleicht Texte etc. Und dort muss ich tatsächlich ein bisschen nachrechnen, denn auch für unsere Zuhörer, glaube ich, was bedeutet das jetzt eigentlich, gib mir die Welt plus 5%, insbesondere, wie funktioniert das? Also man 100 Leute oder 10 Leute kriegen jeweils 100 Euro, aber die müssen ja dann irgendwie alle 5% am Jahresende dazu verdienen, um das Geld wieder abzubezahlen.
Um die Zinsen zahlen zu können.
Genau.
Und der springende Punkt dabei, da gehen wir in der ersten Themensendung auch nochmal näher drauf ein, ist, dass diese 100 Euro, dass die nicht einfach von der Bank geliehen sind und wenn man sie der Bank zurückgibt, dann sind sie ja immer noch da und werden jemand anders gegeben, sondern der Punkt ist, dass diese 100 Euro, wenn man sie wieder zurückzahlt, dass die dann auch wieder verschwinden. Und das ist, denke ich, der Knackpunkt, wo auch viele am Anfang dran hängen, die sagen, ja, warum muss das Geld immer mehr werden? Da ist doch immer noch das Geld, was bei der Tilgung wieder zurückgezahlt wird. Und der wirklich springende Punkt ist, dass in diesem Fiat-Money-System, wie es auch genannt wird, das Geld aus dem Nix erschaffen wird und auch genau dahin wieder verschwindet.
Dann wäre das ja nicht ganz so schlimm.
Das ist ein bisschen komplizierter, deswegen machen wir da nochmal eine eigene Sendung drüber. Aber so wie das System im Moment aufgebaut ist, ist es darauf ausgelegt, dass es Wachstum braucht, um überleben zu können. Und dieses Wachstum, das schlägt sich halt einerseits in der Inflation nieder und auch darin, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss.
Ja, so nun komme ich ja aus der Ecke eher Kunst und Kultur, die natürlich auch viel Geld kostet. Und du kommst dann doch eher aus dem technischen Bereich und dann über nicht nur Informatik, sondern vorher hattest du ja auch noch was anderes gemacht.
Ja, sozusagen vorher. Also bevor ich meinen Abschluss wirklich in Informatik gemacht habe, habe ich eine Ausbildung zum geprüften Versicherungsfachmann IHK gemacht. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da können wir, denke ich, auch nochmal eine eigene Themensendung drüber machen, über den Bereich Versicherung. Das war damals eine Zeit, wo gerade die sogenannte EU-Vermittlerrichtlinie in deutsches Recht übersetzt wurde.
Was ist das?
Ja, die EU-Vermittlerrichtlinie, das kann man heute keinem mehr erzählen, das klingt auch wieder so unglaublich. Im Prinzip ging es bei dieser EU-Vermittlerrichtlinie darum, dass nur noch diejenigen als Versicherungsvermittler arbeiten durften, die erstens selber persönlich gezeigt haben, dass sie mit Geld umgehen können. Das heißt, irgendjemand, der eine Insolvenz schon mal angemeldet hat oder der überschuldet ist, der darf andere nicht in Geldsachen beraten. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass die Leute, die als Versicherungsvermittler oder als Anlageberater arbeiten, dass die nachweisen mussten, dass sie Ahnung von dem haben, was sie da erzählen. Und das ist der Punkt, wo sich der eine oder andere an den Kopf fasst und fragt, ach, vorher war das gar nicht so, dass sie nachweisen mussten, dass sie Ahnung davon haben. Und ja, genau das ist der Punkt. Vorher, bevor es diese europäische Vermittlerrichtlinie gab, war es wirklich so, dass jeder sagen konnte, so ab heute verkaufe ich Versicherung und dann legt er los. Das heißt, er musste überhaupt nicht nachweisen, dass er Ahnung davon hat oder dass er selber geregelte Vermögensverhältnisse hat. Und dadurch war der Markt natürlich ziemlich durchdrungen von Leuten, die teilweise keine Ahnung davon hatten oder teilweise selber nicht wussten, wie sie den Kühlschrank vollkriegen konnten, weil sie selber überschuldet waren. Und die waren halt unterwegs und haben andere Leute in Geldangelegenheiten beraten. Und rückblickend kann man sagen, nachdem das dann umgesetzt wurde, dass also wirklich die Fachkunde und geregelte Vermögensverhältnisse nachgewiesen werden mussten, haben ungefähr 2/3 der Leute, die vorher in diesem Bereich gearbeitet haben, das Handtuch geworfen, weil sie das nicht nachweisen konnten.
Das wird dann sicherlich dann tatsächlich nochmal eine eigene Sendung, Themensendung werden. Und zwar schon deshalb, weil ich habe mir zu Ohren kommen lassen, dass auch Versicherungen so Geldvernichtungsgeschichten sind. Aber wie gesagt, dazu vielleicht dann auch nochmal einen Schwerpunkt Versicherungen.
Ja, es gibt da verschiedene Anlageformen. Also es gibt da Produkte, die sind besser und es gibt Produkte, die sind schlechter. Aber da können wir in der Themensendung Versicherungen nochmal drauf eingehen. Was mir gerade einfällt zu den Vermittlern, die jetzt noch arbeiten, also im Prinzip 1/3 derjenigen, die vorher in diesem Markt gearbeitet haben, die müssen noch gar nicht mal alle nachweisen, dass sie Ahnung davon haben. Denn diejenigen, die als sogenannte gebundene Vermittler arbeiten, müssen diesen Fachkundenachweis nicht erbringen. Da heißt es denn in dieser Richtlinie, es soll eine interne Regelung geben, die sicherstellt, dass sie diese Fachkompetenz aufweisen, aber im Prinzip prüft das niemand nach. Aber da habe ich auch ein paar interessante Geschichten erlebt, aber dazu in einer späteren Sendung mehr. Und das kann ich jetzt doch nicht sein lassen, noch ein bisschen aus meinem früheren Leben plaudern. Also die sogenannte kapitalbildende Lebensversicherung wurde, ich glaube es war Anfang, Mitte der 80er, vom Bund der Versicherten in einer Broschüre als legaler Betrug bezeichnet. Das fand die Versicherungswirtschaft natürlich gar nicht lustig, weil das ist quasi deren Zugpferd, deren Hauptprodukt, mit dem sie am meisten Geld machen. Verdienen will ich jetzt nicht sagen.
Und die Versicherungswirtschaft hat dann den Bund der Versicherten vor Gericht gezerrt und hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass ihr hier die kapitalbildende Lebensversicherung als legalen Betrug bezeichnet. Ja, und im Endeffekt war es so, dass die Versicherungswirtschaft dann auch mal verloren hat. Und seitdem darf der Bund der Versicherten weiterhin sagen, dass das legaler Betrug ist. Und ich zitiere sie auch gerne, wenn es mal drauf ankommt.
Vorsichtig sollte man gegebenenfalls sein bei kapitalgedeckten Lebensversicherungen.
Genau. Also wer jetzt gerade seine kapitalbildende Lebensversicherung vor sich liegen hat, da stehen jedes Jahr sogenannte Rückkaufswerte. Interessanterweise stehen also für die ersten Jahre meistens überhaupt keine Rückkaufswerte da. Das heißt ganz einfach, dass wenn man dann diese Versicherung kündigt, dass man dann überhaupt kein Geld kriegt. Das heißt, alles, was man bis dahin eingezahlt hat, sind Kosten. Also insbesondere bei den älteren Versicherungen. Bei den neueren Versicherungen ist es ein klein bisschen besser. Da kriegt man dann vielleicht noch die Hälfte oder so von dem zurück, was man eingezahlt hat. Aber das Ganze hat genau genommen den Hintergrund, dass wie eigentlich bei jeder Versicherung, die man so bei normalen Versicherungsmakler oder Versicherungsunternehmen kauft, dass da zum Beispiel Vertriebskosten, also Provisionen eingerechnet sind. Derjenige, der so eine kapitalbildende Lebensversicherung verkauft, der kriegt eine Provision da drauf. Und das ist nicht so, dass er für jeden Monatsbeitrag, der gezahlt wird, eine Provision kriegt, sondern dass er am Anfang, wenn die Versicherung abgeschlossen wird, dann wird hochgerechnet. Alle Beiträge, die man bis zum vereinbarten Versicherungsende einzahlen würde, die werden aufsummiert. Das sind dann ganz schnell ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Euro. Und von diesem Betrag bekommt er dann eine Provision. Um jetzt mal eine Zahl zu sagen, 5% zum Beispiel. Und diese Provision wird am Anfang des Vertrages abgezogen. Das heißt, die ersten Zahlungen in diese kapitalbildende Lebensversicherung, also gerade bei den älteren Modellen, waren eigentlich nur, um die Provision zu decken, beziehungsweise auch um die Verwaltungskosten des Versicherungsunternehmens zu decken. Und das sind halt Kosten, die gehen da erstmal von ab. Und das, was man da als Rückkaufswert sieht, das ist wirklich das, was denn noch davon übrig ist. Und da kann sich auch jeder mal durchrechnen, also insbesondere, wenn man keine sogenannte Dynamik hat. Das heißt, wenn die Beiträge gleich bleiben, dann kann man das relativ einfach ausrechnen. Einfach mal gucken, was hat man in diese Versicherung eingezahlt und was steht da als Wert der Versicherung, sogenannter Rückkaufswert. Und da kann man dann mal gucken, an welchem Zeitpunkt man wirklich da als Wert dieser Versicherung das stehen hat, was man insgesamt an Beiträgen eingezahlt hat. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Versicherung, da war es bis zum vorletzten Jahr noch nicht der Fall. Und im letzten Jahr, da gab es dann nochmal eine, ich nenne das mal Durchhalteprämie, da war ich dann leicht drüber. Aber wenn ich das wirklich mal ausrechne, was für ein Zinssatz das war weit unter 1%.
Hast du denn die Inflation in den Jahren dann auch noch?
Nein, das war komplett nicht inflationsbereinigt, sondern wirklich nur das reine Geld, was man einzahlt. Und im Prinzip ist es so, dass, wenn man das wirklich mal durchrechnet, also einmal die Realverzinsung verschwindend gering ist und dann denkt man sich, Mensch, der nette Mann von der Versicherung, der hat mir doch gesagt, garantierte Zinsen so und so viel Prozent und wenn man versucht, das irgendwo in seinem Versicherungsvertrag wiederzufinden, dann wird das schon schwierig. Also auch wenn man bis zum Ende durchhält, hat man meistens Probleme, diesen selbst garantierten Zins wiederzufinden. Von den Überschussbeteiligungen will ich gar nicht reden. Die werden ja auch oft noch angesprochen. Ja, wir wirtschaften ja besser als gedacht und dann kriegen sie noch Überschussbeteiligung. Die dann wiederzufinden, das wird ganz sportlich, weil es ist so, dass dieser garantierte Zins, der wird nicht auf das gezahlt, was man wirklich zahlt an Versicherungsprämie, sondern dieser garantierte Zins, der wird wirklich auf den Sparanteil gezahlt. Das heißt, bevor ich irgendwo Zinsen kriege auf irgendwas, gehen erstmal die Kosten ab. Das heißt, die Abschlusskosten, die Provisionen, die Verwaltungskosten der Firma und das, was dann irgendwann noch übrig bleibt, nach ein paar Jahren sind das dann sogar ein paar Euro, darauf wird dann dieser garantierte Zins gezahlt.
So, das hört sich gar nicht sportlich an, wie du das gerade gesagt hast, denn jetzt würde man ja denken, wenn ich jetzt schon so lange durchgehalten habe, wird mir meinetwegen, ich weiß es nicht ganz genau, 50.000 Euro oder 100.000 Euro versprochen, ich habe da auch schon immer schön eingezahlt. Nur leider sind 30 Jahre vergangen und die 100.000 Euro sind eigentlich gar keine 100.000 Euro mehr.
Genau, das ist noch der zweite Punkt, wenn man denkt, Mensch, dann kriege ich ja 100.000 Euro in 30 Jahren zum Beispiel, dann denkt man ja immer in der Kaufkraft von heute. Aber wenn man da allein die Inflationsrate zurechnet, dann denke ich mal, wäre es wahrscheinlich besser, einmal in der Woche schick essen zu gehen. Da hat man wahrscheinlich mehr von.
Doof ist es ja jetzt natürlich von denjenigen, die vielleicht ihre Versicherung gerade vorliegen haben und gucken, wenn ich das jetzt kündige, dann kriege ich zwar ein bisschen Geld, aber nicht so viel Geld wiederum, wie ich bekommen würde, wenn ich noch 5 Jahre durchhalte.
Ja, das ist richtig. Also gerade in den letzten Jahren muss man gucken, ob das überhaupt lohnt, die zu kündigen oder ob man sagt, Mensch, ich halte jetzt noch durch. Da muss man natürlich immer einrechnen, nicht nur halte ich durch, sondern hält man Versicherungsunternehmen durch. Das ist auch noch eine ganz spannende Frage, weil bei den klassischen kapitalbildenden Lebensversicherungen, sogenannte kapitalbildende Lebensversicherung, es gibt Leute, die nennen das auch kapitalvernichtende Lebensversicherung, wäre vielleicht etwas passender, ist es halt so, dass das, was da auf dem Papier steht, gehört zum Firmenkapital. Das heißt, das steht in der Bilanz der Firma drin. Und wenn jetzt dieses Versicherungsunternehmen, was ja auch nur eine Firma ist, wenn das pleite geht, dann gehören die Versicherungsnehmer, die diese kapitalbildende Lebensversicherung haben, zu den Gläubigern. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie dann vielleicht noch ein paar Prozent von dem, was da drauf steht.
Also man muss auch schon gucken, bei welcher Versicherung man ist. Und ganz wichtig, bei wem die vielleicht noch rückversichert ist.
Ja, das auch. Wobei, da müsste man dann auch wieder gucken, wer ist bei dieser Rückversicherung dann auch wieder rückversichert und wer könnte von dem pleite gehen. Weil wenn zu viele Versicherungsunternehmen auf einmal pleite gehen, dann können auch die Rückversicherer das nicht mehr wuppen. Aber ein ganz wichtiger Hinweis, den ich loswerden will, es gibt Firmen, die diese kapitalbildende Lebensversicherung, diese Policen aufkaufen. Da kriegt man dann teilweise auch ein bisschen mehr als das, was der aktuelle Rückkaufswert wäre, weil die gucken sich halt ganz genau an, wie ist das Unternehmen aufgestellt, können die damit noch irgendwelche Gewinne machen. Da gibt es jetzt natürlich 2 Strategien. Eine wäre, okay, ich verkaufe meine Police an diese Unternehmen, die aufkaufen. Es gibt übrigens erschreckend viele Policen, die sie nicht aufkaufen. Die eine Strategie wäre dann, ich verkaufe die Policen, die ich loswerde und kriege das Geld. Oder ich sage mir, okay, ich vertraue diesem Unternehmen, was da diese Policen aufkaufen würde und glaube wirklich, dass die einen Gewinn damit machen würde und behalte die Policen. Weil wenn die einen Gewinn damit machen und zwar noch einen größeren als ich, dann kann ich sie auch behalten. Aber eventuell sollte man zumindest in Betracht ziehen, die Policen, die sie nicht zurückkaufen wollen, insbesondere wenn man da gerade am Anfang ist und einzahlt, die eventuell stillzulegen oder ganz zu kündigen. Denn ich denke, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Das ist ja die reinste Zockerei. Ich hoffe, man kann dann im Internet dann einfach mal nachgucken, ob es Firmen gibt, die das kann ja durchaus mal sein, dass man schnell Geld braucht, dass man im Internet dann Firmen findet, die das auch gegen Bares eintauschen.
Genau, das kann passieren. Und wie gesagt, die ganzen Abschlusskosten und so, das wird auf die Gesamtlaufzeit gerechnet und die Kosten werden in der Regel in den ersten Versicherungsjahren abgezogen. Ich habe auch schon von Fällen gehört, das ist jetzt auch mein letzter Kommentar zu kapitalbildenden Lebensversicherungen, dass es wohl Leute gab, die von ihrem Versicherungsvertreter alle, ich sage jetzt mal, 3 bis 4 Jahre besucht wurden. Der hat gesagt, ja, hat sich was geändert. Wir haben ein ganz tolles neues Produkt. Wir müssen jetzt neu abschließen. Und die alte Versicherungspolice wurde dann stillgelegt und dann wurde eine neue angelegt. Hintergrund ist da dann natürlich, und das kann ich schon als kriminell bezeichnen, dass der Versicherungsvertreter dann seine Provision bekommen hat. Auch die sogenannte Storno-Haftungszeit vorbei war. Und er hat einfach eine neue Versicherung abgeschlossen, hat da wieder das ganze Geld an Provisionen rausgezogen, hat die dann wieder stillgelegt und so weiter und so weiter.
Ja, wo du sagst, das ist der letzte Kommentar. Meiner ist denn auch noch, ich habe 15 Jahre lang eine Lebensversicherung gehabt, die ich jetzt stillgelegt oder auf Eis habe legen lassen. Und ich bin nicht gestorben. Verdammt, so ein Dreck.
Ja, das klingt auch alles ganz gut, Lebensversicherung. Also wenn man wirklich sein Leben versichern will, wenn man wirklich nur eine Risikolebensversicherung abschließt, zum Beispiel wenn man einen Kredit aufnimmt und den absichern will, das geht also zu einem Bruchteil der Beiträge von sogenannten kapitalbildenden Lebensversicherungen. Das klingt immer ganz toll, ja, und am Ende der Laufzeit kriegen sie dann noch Geld raus. Wenn man aber mal guckt, was man kriegen würde, wenn man das irgendwie anders sparen würde und einfach die Risikolebensversicherung als zweite Police laufen lassen würden, dann fährt man in der Regel viel besser.
Und bevor jetzt allen Hörern die Köpfe rauchen, werden wir nochmal ein bisschen Musik einspielen. Also, wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder nach der Musikpause mit Radio Money Talk hier auf Tide 96.0.
Ja, du hast jetzt hier, muss ich dazu sagen, ich bin ganz neugierig, du hast ein paar Themen aufgeschrieben, worüber wir in den nächsten Wochen reden möchten, beziehungsweise informieren möchten.
Genau.
Ja, hier gibt es eine riesengroße Frage. Was ist Geld? Was ist das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine Frage, die sehr spannend zu beantworten sein wird. Wenn man mal guckt, was Geld ist, dann findet man in den Lehrbüchern ganz klassisch drei Funktionen. Im Prinzip wird Geld über seine Funktionen definiert. Und diese klassischen Funktionen, die man da findet, sind die Funktion als Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als Wertmaßstab. Und die Wirtschaftswissenschaftler sagen, alles, was diese Funktionen erfüllt, das ist eigentlich Geld. Wobei, ich muss gleich dazu sagen, Wirtschaftswissenschaften zählen nicht zu den Naturwissenschaften, sondern das ist eine klassische Geisteswissenschaft.
Das darfst du jetzt aber doch nochmal genau erklären, weil sonst kommen wir alle nicht mehr hinterher. Das ist eine Geisteswissenschaft?
Ja, genau. Die Wirtschaftswissenschaften zählen zu den Geisteswissenschaften. Das heißt, dieses ganze Geld, das ist nicht vom Himmel gefallen oder irgendwie basiert auf irgendwelchen Naturgesetzen, sondern das ist einfach nur von Menschen ausgedacht.
Also Geisteswissenschaften im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Und Geld ist im Prinzip das, was die Leute als Geld definieren. Geld ist alles das, worauf sich die Leute verständigen können. Das ist also eher eine Absprachesache.
Eine Absprachesache, die du auf einer Liste zusammengeführt hast. Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich rüberbringen wollen, beziehungsweise du. Und da liest doch mal kurz deine Liste vor, weil die ist super spannend.
Ja, ich denke, in der nächsten Sendung, da machen wir eine Themensendung nur zu dem Thema, wie funktioniert denn unser heutiges Geldsystem überhaupt? Und da werde ich mal ganz kurz ansprechen, worum geht's denn da überhaupt? Also erstmal ist die spannende Frage, wo kommt das Geld überhaupt her? Und wo geht es auch wieder hin? Das klingt jetzt alles ein bisschen philosophisch, aber wie gesagt, die Wirtschaftswissenschaften sind eine Geisteswissenschaft und im Prinzip passiert das alles bei uns im Kopf. Aber wir haben uns da so sehr dran gewöhnt und jeder macht sich auch seine eigenen Vorstellungen. Aber das Spannende ist, dass diese Vorstellungen eventuell gar nichts damit zu tun haben, wie es denn nun wirklich passiert.
Also gibt es ein herrschaftliches Geldsystem, was du uns erklären könntest? Herrschaftlich?
Einige Leute würden sagen, das ist geerbt noch aus der Feudalzeit und ja, so ist es vielleicht stückweise auch. Aber komme ich doch nochmal zurück zu den Geldfunktionen, die man so im Lehrbuch findet. Also allein schon die einfachen Geldfunktionen, wo jeder sagt, Mensch, das ist doch klar, Geld als Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als Wertmaßstab, da kann man sagen, da stimmen ja zwei von drei Sachen schon mal gar nicht. Also als Zahlungsmittel, klar. Dafür braucht man Geld. Aber wenn wir uns mal angucken, kann man Werte denn überhaupt in Geld aufbewahren? Und wenn wir dann über Inflation nachdenken, dann werden wir rausfinden, nee, also so wirklich tauglich als Wertaufbewahrungsmittel ist es auch nicht. Und Maurice, du bist ja auch technisch so ein bisschen versiert. Was ist denn so der entscheidende Punkt an einem Maßstab?
Also ich denke so an meine Gitarre oder ich denke an einen Maßstab im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich Zentimeter abmessen kann.
Genau. Und wie ist das mit diesem Maßstab? Verändert der seine Maße?
Nein, der verändert seine Maße nicht.
Und ich glaube, das ist auch genau das, wofür wir einen Maßstab haben wollen. Und auch da ist Geld dann wieder ein sehr schlechter Maßstab. Denn je mehr Geld es gibt, desto weniger wird das Geld wert. Das heißt, der Maßstab, wie er gerne bezeichnet wird, also das Geld, verändert selbst das eigene Maß. Also von daher ist das auch schon wieder nicht so weit her.
Also jetzt nochmal ganz für mich ganz alleine. Das Geldsystem verändert sein eigenes Maß.
Also das Geld als Wertmaßstab ist insofern untauglich, als dass das Maß des Geldes, also wie viel ist es wert, sich ja ständig verändert. Je mehr Geld es gibt, desto weniger wird es wert.
Also ich darf da mal ganz kurz nachfragen. Das heißt, ein Meter könnte nicht mehr ein Meter sein, sondern zwei oder so.
Also in physikalischen Größen ist das sehr schlecht vorzustellen. Aber wie schon gesagt, wir bewegen uns hier im Raum der Geisteswissenschaften und da hat man sich sowas ausgedacht wie Geld und dann hat man behauptet, es wäre ein Maßstab. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es gar kein Maßstab ist. Aber ich glaube, wir reden uns hier an einem Detail fest. Darüber werden wir nächste Sendung nochmal etwas genauer reden. Auch über das Thema, was ist denn Inflation überhaupt? Wo kommt das her? Oder auch, was hat das denn mit der Deflation auf sich?
Wichtige Themen, die bislang sogar ich nur teilweise verstanden habe. Insofern würden die nächsten Sendungen super interessant werden für jemanden, der noch, sagen wir ganz einfach mal, von Deflation oder Inflation nur sowas gehört haben.
Ja, und ein Punkt, auf den ich noch hinaus will, es gibt eine andere wichtige Funktion des Geldes, die man in den Lehrbüchern aber nicht finden wird, und das ist Geld als Spekulationsmittel. Wenn man sich die Devisenmärkte anguckt, also da, wo verschiedene Währungen gegeneinander gehandelt werden, dann wird man feststellen, dass ungefähr 98% der Umsätze reine Spekulation sind und nur noch 2% ist wirklich Geld, das auch wirklich zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen realen Dingen benutzt wird. Also Geld als Spekulationsmittel ist auch eine sehr wichtige oder ich sag mal eine sehr große Funktion, die unser Geld inzwischen einnimmt, und auch da werden wir in der nächsten Sendung nochmal ein bisschen näher drüber sprechen. Und ein Punkt, den wir auch besprechen werden in der nächsten Sendung, ist zum Beispiel das Thema Schuldenbremse. Schuldenbremse wird ja immer verkauft als was Tolles. Und wenn man nicht genau weiß, wie dieses Geldsystem funktioniert, dann kann man durchaus auf die Idee kommen, dass das was ganz Tolles ist.
Schuldenbremse, das ist doch eine super Sache.
Ja, könnte man denken, in unserem Geldsystem allerdings nicht. Ich versuche das mal an einer Analogie klarzumachen. Nehmen wir zum Beispiel unseren menschlichen Körper. Da gibt es ja solche Phänomene wie zum Beispiel Fieber. Hattest du schon mal Fieber, Maurice?
Ja.
Und das ist eine ziemlich unangenehme Sache, nicht wahr?
Ja.
Und nun könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, Mensch, wenn jemand Fieber hat, dann gibt man einfach fiebersenkende Mittel.
Ja, also jetzt muss ich fast schon wieder lachen. Ja, stimmt.
Ja, nur dieses Fieber, das hat ja auch Sinn und Zweck. Das soll nämlich die Fremdkörper, die im Körper sind, die soll es nämlich abtöten, dadurch, dass die Körpertemperatur erhöht wird. Und wenn man jetzt einfach fiebersenkende Mittel gibt, dann senkt man zwar die Körpertemperatur wieder und dann gibt es dem Patienten erstmal besser, bis er dann stirbt an diesen Fremdkörpern, die der Körper durch das Fieber, was er jetzt nicht mehr haben kann, nicht mehr abtöten kann.
Aber was hat das mit Geld zu tun?
Wenn man jetzt eine Schuldenbremse einführt und versucht, die Schulden wieder zurückzuzahlen, dann ist es in dem Geldsystem, was wir heute haben, im Prinzip etwas wie der Todesstoß für dieses Geldsystem. Und das hängt einfach damit zusammen, wie Geld überhaupt entsteht.
Und das müsstest du uns natürlich ein bisschen erklären, wie Geld überhaupt entsteht.
Ja, genau. Wir werden da in der nächsten Sendung noch näher drauf eingehen, aber ganz grob gesagt, Geld entsteht einfach dadurch, dass jemand Schulden aufnimmt. Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen, da war bei NTV ein Makroökonom zu Besuch und der hat mal in ganz einfachen Worten erklärt, wie Geld überhaupt entsteht. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Greife ich dieses Beispiel einfach mal auf, was er da hatte. Mal angenommen, Maurice, ich helfe dir bei der Gartenarbeit. Ich grabe dir zum Beispiel deinen Garten um.
Ja, das darauf habe ich lange gehofft.
Genau. Und das mache ich aber nicht einfach so, sondern du gibst mir dann danach einen Schuldschein, wo drauf steht, hier von Maurice 2 Stunden Arbeitszeit. Und dann habe ich diesen Schuldschein und könnte den im Prinzip bei dir wieder einlösen, dass du mir dann, was weiß ich, 2 Stunden mit meinem Computer hilfst oder irgendwas anderes. Aber ich könnte jetzt auch auf die Idee kommen, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und es ist ein heißer Sommertag und ich würde gern was trinken und dann kommt mir jemand entgegen mit einer Kiste Wasser. Und dann frage ich den, Mensch, ich habe hier einen Schuldschein von Maurice über 2 Stunden Arbeit. Könnten wir den tauschen gegen die Kiste Wasser? Und dann sagt er, 2 Stunden Arbeit von Maurice, ja, ist okay, tausche ich. Und in diesem Moment wird dieser Schuldschein im Prinzip zu Geld. Geld, wie wir es heute auch kennen. Dann hat der vorher das Wasser hatte, der hat den Schuldschein und der kann den auch wieder weitergeben an irgendjemand anders. Und irgendwann kommt dieser Schuldschein, der halt die Funktion von Geld übernommen hat, wieder zu Maurice zurück. Und dann sagt irgendjemand, Mensch, ich muss ja noch mein Fahrrad wieder flott machen. Maurice, hilf mir doch mal dabei. Und dann sagst du, ja klar, kein Problem. Und hilfst ihm 2 Stunden, das Fahrrad flott zu machen und noch ein bisschen putzen. Dann sind die 2 Stunden um. Und das heißt also, deine Schuld ist dann getilgt. Und in dem Moment kann dieser Schuldschein dann zerrissen werden.
Also mit anderen Worten, das Geld ist weg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und genau so funktioniert unser heutiges Geld auch. Wenn jemand zur Bank geht, dann wird da im Prinzip auch nur so eine Art Schuldschein ausgestellt. Gut, der Unterschied bei der Bank ist, dass die Bank vorher nicht dafür arbeiten musste, Maurice schon. Aber ansonsten ist das Geld, was wir heute haben, genau das gleiche, nämlich Schulden. Und wenn die Schulden wieder zurückgezahlt werden, dann verschwindet dieses Geld wieder. Dann kann der Schuldschein zerrissen werden.
Was machen wir denn danach weiter? Oder wie könnte es etwas anders aussehen? Denn wenn die Schulden weg sind, ja, was machen wir denn dann?
Ja, wenn die Schulden weg sind, dann ist auch das Geld weg, weil Geld ist ja nichts anderes als Schulden. Und das ist einfach der Punkt, den ich ansprechen wollte. Also eine Schuldenbremse in diesem heutigen Geldsystem macht überhaupt keinen Sinn. Ist eigentlich kontraproduktiv. Denn wenn man die Schulden bremst oder gar zurückzahlt, dann würde das ja heißen, dass man das Geld auch vernichten würde.
Jetzt kriege ich Gänsehaut.
Aber da werden wir in der nächsten Sendung nochmal ein bisschen näher uns drüber unterhalten.
Das würde aber bedeuten, dass du eine Alternative vielleicht auch zu erzählen hast.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch alternative Modelle, aber denk mal, wir machen mal ein bisschen Musik für diejenigen, die gerade erst eingeschaltet haben. Ihr seid bei Radio Money Talk auf Tide 96.0. Eben haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie unser heutiges Geldsystem funktioniert und was wir in der nächsten Sendung dann noch etwas vertiefen werden. Und gleich nach der Musikpause geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Money Talk. Mein Name ist Bernhard Wenzel.
Mein Name ist Maurice Timmern und wir begrüßen euch hier zu Money Talk.
Heute am Mittwochabend reden wir ein bisschen über Geld und wir wollen mal ein bisschen klären, was wir in den nächsten Sendungen von Radio Money Talk noch alles erzählen wollen. Eben haben wir darüber geredet, wie funktioniert denn unser heutiges Geldsystem. Aber das ist ein großes Thema, da werden wir noch eine eigene Sendung zu machen. Eine spannende Frage, die auch immer wieder aufkommt, ist, gibt es denn Alternativen? Und wenn ja, wie sehen diese Alternativen überhaupt aus?
Und die werden wir in den laufenden Sendungen natürlich vorstellen. Aber es gibt eine riesengroße Liste, Bernhard, um das Geldsystem überhaupt erstmal zu verstehen.
Genau, um das Geldsystem, so wie es jetzt ist, erstmal zu verstehen, werden wir in der nächsten Sendung einen Themenschwerpunkt machen, wo Maurice und ich nochmal das Geldsystem, wie es heute funktioniert oder auch wie es nicht funktioniert, nochmal ein bisschen erklären. Und da werden wir auch sagen, was für Risiken und Nebenwirkungen das heutige Geldsystem hat. Aber dann, wenn wir das verstanden haben, dann kommt ja die spannende Frage, wie sehen denn Alternativen aus? Und wenn wir in der Geschichte zurückgucken, dann sehen wir immer wieder andere Geldsysteme, die anders funktioniert haben oder ich würde mal sagen, die überhaupt funktioniert haben. Und ein ganz spannendes Beispiel, was ich bringen möchte, ist zum Beispiel das alte Ägypten. Das Geldsystem, das sie im alten Ägypten hatten, wurde entwickelt ungefähr zwischen 1900 bis 1600 vor unserer Zeitrechnung. Es ist nicht ganz klar, wann es begonnen hat, aber geendet hat es kurz vor Christi Geburt, als die Römer Ägypten eingenommen haben. Da war dieses Geldsystem denn nun zu Ende, weil die Römer nicht verstanden haben, was denn das Tolle an diesem Geldsystem war.
Dann frage ich mich natürlich auch, was ist das Tolle an dem Geldsystem gegebenenfalls gewesen?
Heute wird das als fließendes Geld bezeichnet. Den Ausdruck gab es damals wahrscheinlich noch nicht, aber die Prinzipien waren auch im alten Ägypten schon allgegenwärtig. Da hat das nämlich ganz einfach folgendermaßen funktioniert. Wenn ein Bauer seine Ernte eingebracht hat, dann hat er den Teil, den er nicht selber sofort verwendet hat, den hat er dann zum Kornspeicher gebracht. Und beim Kornspeicher hat er dann eine Einzahlungsquittung dafür bekommen. Ein kleines Tontäfelchen, wo einerseits drauf stand, wie viel Korn eingelagert wurde. Und dann stand auch noch das Datum drauf, wann dieses Korn eingelagert wurde. Und diese Tontäfelchen wurden nun einfach als Geld benutzt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Geld ist alles das, worauf sich eine Gemeinschaft einigt, das als Geld zu benutzen. Und die alten Ägypter hatten halt diese Tontäfelchen benutzt, weil da stand ja drauf, wie viel Korn da eingelagert wurde im Kornspeicher. Und wenn sie die Täfelchen dann wieder zurückgebracht haben, dann haben sie das Korn zurückbekommen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Sie haben nicht das ganze Korn wiederbekommen, denn dieser Kornspeicher hatte natürlich auch sowas wie Lagerhaltungskosten. Und diese Lagerhaltungskosten wurden dann gleich beim Abholen verrechnet mit dem, was damals eingezahlt wurde. Das heißt, dieses Geld, das da benutzt wurde, das wurde mit der Zeit immer weniger wert. Und von daher ist dann auch niemand auf die Idee gekommen, diese Tontäfelchen, also dieses Geld im alten Ägypten, irgendwo in eine Kiste zu legen und zu horten, also zu sparen quasi, weil ja jeder wusste, dieses Geld wird immer weniger wert, je länger ich es liegen lasse. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Trick bei der Geschichte, dass das Geld schneller umläuft, dass es also ausgegeben wird und niemand versucht, in Geld zu sparen, sondern das wirklich in Sachwerte umtauscht.
Das könnte der ganze Trick sein?
Das könnte unter Umständen der ganze Trick sein, wobei wir uns natürlich die Geldschöpfung nochmal angucken müssen. Also hier im alten Ägypten hatten wir halt im Prinzip wieder das Gleiche, was wir im heutigen Geldsystem auch haben. Das Geld gab es ja noch gar nicht, bevor das Korn eingeliefert wurde. Und nachdem dieser Kornlagerschein zurückgegeben wurde, wurde das Geld ja auch wieder vernichtet. Also das heißt, auch in diesem Moment haben wir immer nur so viel Geld, wie Korn im Speicher liegt. Und das ist ein interessanter Punkt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Ob man das jetzt entweder über so eine Schuld oder Einlagerung regelt oder ob es da eventuell auch andere Möglichkeiten gibt.
Ja, jetzt haben wir so viel Schlechtes bzw. Negatives über unser Geldsystem gehört, beziehungsweise was alles nicht richtig funktioniert. Gibt es denn noch irgendwie Hoffnung, Bernhard?
Ja, also zum Glück gibt es Hoffnung, auf jeden Fall. Und es gibt nicht nur Hoffnung, es gibt auch andere Geldsysteme, die früher einmal funktioniert haben. Und es gibt teilweise auch noch Geldsysteme, die heute noch anders funktionieren. Da können wir bestimmt auch nochmal eine eigene Themensendung drüber machen, über alternative Geldsysteme. Ein Geldsystem, was mir gerade einfällt, was es auch heute immer noch gibt, das ist auf Bali. Bali wird ja bezeichnet als das letzte Paradies auf Erden. Das ist ja ein beliebtes Touristenziel. Und das Problem mit allen vorherigen letzten Paradiesen der Erde war, dass das so lange das letzte Paradies der Erde war, bis der Massentourismus diese Kultur kaputt gemacht hat und dann eigentlich nicht mehr viel davon übrig war.
Ja, das hört sich interessant an. Dann, was haben die denn für ein Währungssystem? Was ist nun anders auf Bali?
Das ist ja so eine kleine Insel. Und auf Bali gibt es einfach ein duales Währungssystem. Das heißt, sie haben zwei Währungen auf einmal. Das ist einerseits ein Geldsystem ähnlich dem, was wir heute haben. Und andererseits ist es noch ein System, was mit Zeit arbeitet. Also wo man quasi Zeit in die Gemeinschaft einbringt. Das sind auch viele kulturelle Aspekte, die da gestärkt werden. Und diese Zeitwährung läuft halt parallel zu der in Anführungsstrichen normalen Währung. Und das ist auch regional unterschiedlich. Also Gebiete auf Bali, die eher, ich sag mal, nach westlichem Maßstab nicht so wohlhabend sind, da ist halt die Zeitwährung mehr vertreten. Das heißt, die sind kulturell aktiver. Und andere Regionen, da ist die Zeitwährung halt nicht so aktiv. Aber das ist auch nochmal ein spezielles Thema, auf das wir in einer späteren Themensendung nochmal genauer eingehen werden. Aber halt durch dieses Währungssystem hat es Bali bis heute geschafft, diesem Touristenansturm zu widerstehen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass dieses seit ungefähr 1000 Jahren funktionierende Währungssystem wirklich besser funktioniert als das, was die anderen letzten Paradiese dieser Erde vorher hatten.
Also es gibt noch Hoffnung offensichtlich, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das, was auf Bali passiert, nicht wirklich für uns hier Schule machen kann.
Das ist richtig. Nicht jedes Geldsystem ist auf jede Region übertragbar. Also das System, was wir heute haben, ist hauptsächlich auf Effizienz getrimmt und dadurch, dass es furchtbar effektiv ist, also man kann innerhalb von Sekundenbruchteilen Milliarden um die Erde schicken, aber das macht es auch sehr wenig robust. Und ein Konzept, was sehr vielversprechend ist, ist Geldsysteme wirklich auf die Region anzupassen. Das heißt, Regionalgelder zu benutzen, zu verwenden, die wirklich nur in einer bestimmten Region verwendet werden. Das gab es früher ganz einfach deswegen, weil der Einflussbereich von Herrschern, sage ich mal, die das Geld herausgebracht haben, halt nicht so groß war. Aber das ist auch ein Konzept, was heute immer mehr aufgegriffen wird in Regionalgeldern, die halt wirklich nur in einer Region umlaufen.
Dazu gibt es ja tatsächlich auch ein Beispiel, nämlich das von Wörgl, glaube ich.
Das Beispiel von Wörgl ist ein gutes, weil es nicht nur das Prinzip der Regionalgelder verdeutlicht, sondern auch noch ein anderes Funktionsprinzip sehr gut widerspiegelt. Und das ist das sogenannte fließende Geld.
Jetzt muss man dazu natürlich nochmal fragen, fließendes Geld?
Fließendes Geld ist Geld, das schneller umläuft als normales Geld. Schneller umläuft heißt, es wird schneller weitergegeben von A nach B.
Wieso wird das schneller weitergegeben?
Das liegt daran, dass das fließende Geld mit einer sogenannten Liegegebühr, wie es bei Schiffen der Fall ist, oder Standgebühren, wie es bei Eisenbahnen der Fall ist, oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also auf jeden Fall das Geld, das man nicht ausgibt, darauf muss man noch Gebühren zahlen. Das heißt, das Geld, was man wirklich nicht braucht und quasi liegen lässt, dafür muss man Strafe zahlen, dafür, dass man es dem Geldkreislauf entzieht.
Das hört sich aber doch ein bisschen ungerecht an. Also ich kann nicht anfangen zu sparen?
Man kann in dem fließenden Geldsystem auch sparen. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir in der Themensendung nochmal näher behandeln werden. Aber du hattest eben das Beispiel von Wörgl angesprochen. Das war 1932, 1933, also in der Weltwirtschaftskrise. Aber auch wenn das in der Neuzeit eigentlich bekannteste Beispiel für fließendes Geld bzw. Regionalgeld ist, fließendes Geld ist keine neue Erfindung. Fließendes Geld gab es schon im alten Ägypten über 1500 Jahre lang, bis dann irgendwann die Römer das eroberten haben und da ihr eigenes Geldsystem eingeführt haben. Und fließendes Geld gab es auch im Mittelalter. Das war zur Zeit der Gotik bzw. zur Zeit der Hanse. Und die Hanse ist eigentlich mit diesem fließenden Geld, was auch noch Regionalgeld war, wirklich aufgeblüht. Und als das nachher abgeschafft wurde, das heißt, das fließende Geld nachher wieder zu, ich sag mal, nicht fließendem Geld wurde, das war auch der Zeitpunkt, wo die Hanse nachher zugrunde ging. Was da jetzt von wem abhing, das können wir sicher auch nochmal in einer eigenen Sendung klären. Aber ich finde es ganz spannend, diesen zeitlichen Zusammenhang einfach mal wahrzunehmen.
Also alles, was wichtig ist, ich habe es ja auch gelernt in der Umschulung, Veranstaltungskaufmann, das heißt, der Geldkreislauf, wenn der nicht fließt, wenn irgendjemand anfängt, das Geld zu parken, wird dem Wirtschaftskreislauf das Geld entzogen und somit kann man ja nicht mehr arbeiten mit dem Geld.
Genau, das Geld, was nicht da ist, damit kann dann keiner mehr arbeiten. Und um das zu verhindern, gibt es halt zwei Möglichkeiten, die basieren beide auf Zinsen. Das, was wir heute haben, sind positive Zinsen. Das heißt, es wird damit gelockt, dass derjenige, der sein Geld wieder in den Geldkreislauf einspeist, dass der da Zinsen für kriegt. Dass der also mehr zurückkriegt, als er gegeben hat. Und das andere Beispiel, das fließende Geld, könnte man auch umschreiben mit einem negativen Zins. Das heißt, derjenige, der das Geld dem Kreislauf entzieht, der muss dafür Strafe zahlen. Und die beiden Systeme oder Aspekte mal gegenübergestellt, das ist auch eine sehr spannende Geschichte und ich denke mal, da können wir in einer eigenen Themensendung nochmal näher drauf eingehen. Wie war das denn mit dem fließenden Geld? Wie ist das auch heute mit dem fließenden Geld? Es gibt ja ungefähr 50 Regionalgelder alleine in Deutschland, die nicht nur regional arbeiten, sondern auch noch auch den Aspekt fließendes Geld mit eingebaut haben in die Währung. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Das können wir uns auch nochmal näher angucken, wie das dann funktioniert.
Das hat ja überwiegend dann den Grund, damit das Geld nicht aus der Region fließt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also die Regionalgelder haben halt nicht nur den Vorteil, dass das Geld schneller fließt, weil es halt als fließendes Geld konzipiert ist, sondern auch noch den Vorteil, dass das Geld und idealerweise auch die Arbeit, die mit diesem Geldfluss verbunden ist, in der Region bleibt.
Also das Parken und das Horten von Geld, das ja offensichtlich mit einem positiven Zins erreicht werden kann, wird mit fließendem Geld komplett vermieden.
Nicht ganz. Also das Parken von dem Geld soll durch den positiven Zins quasi auch rückgängig gemacht werden, weil man sagt, wenn der Zins nur hoch genug ist, dann werden die Leute, die ihr Geld parken, lieber Zinsen dafür bekommen. Also der Zins funktioniert in diesem Fall als Lockmittel, damit das Geld, was geparkt ist, wieder zurück in den Geldkreislauf kommt. Allerdings hat der Zins an sich nicht nur diese Funktion des Lockmittels, sondern er hat selber noch ziemlich viele negative Eigenschaften. Und auf diese negativen Eigenschaften, die in der Summe, denke ich, überwiegen, werden wir, denke ich, in der nächsten Themensendung, wo es um das bestehende Geldsystem geht, nochmal näher eingehen.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch elektronische Währungen, die so wie aus dem Himmel geschossen kamen, nämlich oder durch den Computer geschossen kamen, nämlich Bitcoin oder sowas. Hast du da irgendwelche Ahnung von?
Ja, also wo du es gerade ansprichst, Bitcoins sind eine sehr interessante Entwicklung, insbesondere für mich als Informatiker. Und da gibt es eine ganze Menge von elektronischen Währungen. Bitcoins sind da sicher die bekanntesten, aber im Prinzip ist es nur ein anderes Medium. Das heißt, man hat nicht mehr Bargeld, irgendwelche Zettel oder Münzen, die man umherschleppt, sondern es ist nur noch elektronisch da. Und nur weil sich das Medium verändert, können die sich natürlich nicht erlauben, die anderen Gesetzmäßigkeiten, nenne ich es mal, die man für Geld beachten muss, die können dann natürlich nicht ignoriert werden. Und gerade die Bitcoins, als das dann so ein bisschen populärer wurde, da kann man ganz deutlich sehen, dass das dann auch schnell zu einem Mittel für Spekulanten wurde. Es hat sich dann auch bewahrheitet, je mehr das bekannt wurde, je mehr Leute kauften diese Bitcoins, aber einfach nur als Geldanlage, weil sie gehofft haben, dass das noch mehr Leute tun und dass dadurch der Kurs noch weiter steigt. Also Bitcoins an sich von der technischen Seite her finde ich sehr spannend, denn da sind sehr viele Dinge drin, die das ganze System unheimlich sicher machen und im Prinzip auch anonym machen. Bitcoins haben ihre Stärke im Bereich Sicherheit und das Ganze ist auch kryptografisch abgesichert. Das heißt, jemand, der keine Berechtigung hat, in diesem System irgendetwas zu machen, das heißt, derjenige, dem das Konto nicht gehört, der kann auch nicht darauf zugreifen. Das ist einerseits der große Vorteil und andererseits ist es auch, denke ich, einer der Nachteile. Weil wenn man den Schlüssel zu seinem eigenen Konto verliert, was ein kryptografischer Schlüssel ist, also im Prinzip nur eine Zahlen-Buchstaben-Folge. Wenn man den verliert, dann kann man auch auf sein eigenes Konto nie wieder zugreifen und die Bitcoins, die dann auf diesem Konto liegen, zu dem der Schlüssel verloren wurde, die werden da auch ewig liegen bleiben. Das ist einer der Schwachpunkte bei Bitcoins, aber ich denke, über Bitcoins und elektronische Währungen im Allgemeinen werden wir nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Ich denke, da gibt es auch viel zu erzählen.
Also es ist sehr, sehr faszinierend. Das heißt, nichts anderes tatsächlich. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb schniefe ich so ein bisschen hier rum. Das bedeutet, es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen und die sind gar nicht so schwer.
Genau. Eigentlich ist das alles ganz einfach. Das Einzige, was wir erstmal tun müssen, ist uns darüber Gedanken machen. Und ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft sowas wie ein Denkverbot zum Thema Geld existiert. Weil im Prinzip ist es ganz einfach, wie es funktioniert. Also funktioniert immer in Anführungsstrichen, aber im Prinzip weiß es so gut wie keiner. Und es gab mal eine Umfrage unter Bankern und selbst unter Bankern wusste nicht jeder wirklich, wie unser Geldsystem funktioniert. Und das finde ich schon ein bisschen traurig.
Das finde ich auch, muss ich dazu sagen. Und deshalb habe ich mich natürlich auch dafür interessiert. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem. Ich habe zwar ein paar Euro in der Tasche jetzt und ich kann mir dafür auch was kaufen. Nur, welche Zukunft das hat, das sehen wir an den USA und an den Euro und so weiter, an Griechenland. Wie kannst du sowas erklären?
Ja, das erklären wir in der nächsten Sendung nochmal ausführlicher. Aber im Prinzip ist es so, dass diese Geldsysteme, wie wir sie heute haben, einen eingebauten Verfallsmechanismus haben. Ich sag bewusst nicht eingebautes Verfallsdatum, weil dann wäre ja klar, an welchem Datum dieses Geldsystem nicht mehr funktioniert. Aber es gibt einen Mechanismus, der dieses Geld immer wieder dahin bringt, dass es nicht mehr funktionieren kann. Das hat unter anderem was mit exponentiellem Wachstum zu tun, mit Inflation und mit ähnlichen Dingen. Aber da werden wir in der nächsten Sendung nochmal ganz genau drauf eingehen.
Also wie retten wir unser System? Wie retten wir uns selbst?
Ich würde eher sagen, wie retten wir uns selbst und wie bauen wir ein System, was funktioniert? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Radio Money Talk. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt, aber schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Radio Money Talk hier auf Tide 96.0, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr.
Und da werdet ihr einiges erfahren.
Das Motto unserer Sendung ist Geld aus alternativer Sicht. Und wenn ihr mehr über Radio Money Talk erfahren wollt oder mal eine Sendung verpasst habt, dann guckt doch einfach ins Internet auf www.radio-moneytalk.de.